Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Corona-Welle rollt an, die Zahl der Neuinfektionen steigt und da fragen sich mittlerweile einige, ob es wirklich eine gute Idee ist, ausgerechnet jetzt die Corona-Beschränkungen zu lockern und zum Beispiel die Schulen wieder zu öffnen. Wenn wir so weitermachen, warnt der Notfallmediziner Gernot Marx, dann haben wir Mitte April wieder so viele Schwerstkranke in den Intensivstationen wie im Dezember, auf dem Höchststand der zweiten Welle. Besonders dramatisch war die Lage zu dieser Zeit im Erzgebirge. Sibylle Kölmel war dort und hat sich mit Pflegekräften und Ärzten unterhalten über ihre Erfahrungen in der zweiten Welle und ihre Ängste vor der dritten Welle.
Noch auf der Autobahn von Leipzig nach Chemnitz zieht sich der Himmel immer weiter zu und es wird diesig. Tief im Erzgebirge, kurz vor Aue, ist der Nebel so dicht, dass kein Blick in die Weite der Landschaft mehr möglich ist. Dann, gut 10 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, liegen die Kliniken Erlabrunn. An einem Hang und heute auch im Nebel. Das monumentale Krankenhaus, einst für Bergarbeiter zu DDR-Zeiten erbaut, hat außen einen Banner angebracht. Danke an unsere Mitarbeiter. Parken, Schnelltest, Begrüßung. Diana Prüter arbeitet hier seit 2007 als Krankenschwester und war Covid-Teamleiterin. Die erste Welle, sagt sie, war Neuland und Anspannung und verlief eher moderat.
Wir sind Tag für Tag am Patienten und an unseren Abläufen gewachsen. Wir mussten uns halt einrichten. Wie gesagt, die erste Welle war mehr oder weniger die Angst vor dem, was kommt. Man konnte wirklich am Anfang sagen, zweifelt mal Corona an oder zweifelt mal Corona nicht an. Es gab auch keinen Toten in der ersten Welle. Die erste Welle war für uns, wie gesagt, es war mehr Angst.
Mit der zweiten Welle, die im vergangenen Herbst einsetzte, änderte sich die Lage dramatisch.
Ich glaube, die zweite Welle hat uns so überrollt, dass dann keiner mehr wirklich in sich reinhören konnte. Es gab jeden Tag eine neue Widrigkeit, ein neues Protokoll, ein neues Problem, neue Verlegungen von externen Stationen, die sich angesteckt haben, die Patienten auf Geriatrie, Orthopädie, wie auch immer. Wir haben funktioniert. Wir haben einfach funktioniert.
Matthias Baldauf ist Facharzt für Innere Medizin und hat in Erlabrunn viele Corona-Patienten versorgt. Eine Arbeit, die ihm persönlich sehr nahe gegangen ist.
Weil zeitweise war es einfach so, Intensivstation voll, keine Beatmungsplätze. Und das muss man sagen, na, klar hat man versucht, irgendwie Patienten zu verlegen, zu koordinieren, aber das ist gar nicht so einfach gewesen. Ne? Und am Ende hat man teilweise halt schon das Gefühl gehabt, man ist einfach auf sich gestellt, man muss hier zurechtkommen. Und so diese Angst, ich kann jemandem eine Therapie nicht zuführen, die er gerne hätte, das hat mich, glaube ich, schon sehr belastet.
Schlaganfall, Blinddarm, Herzinfarkt, Knochenbrüche. Alles, was akut ist, behandelten die Ärzte weiter. Operationen, die nicht dringend waren, wurden verschoben. Das Krankenhaus Erlabrunn stellte ab November auf eine reine Notfallversorgung um. Dadurch konnten OP-Säle geschlossen und Fachkräfte von dort und aus anderen Bereichen auf die Corona-Stationen verteilt werden. Im Dezember halfen zusätzlich noch Soldaten von der Bundeswehr mit. Die Arbeit hat einen nicht losgelassen, sagt die Krankenschwester Diana Prüter. Zu Hause habe sie sich oft erinnert an die Patienten und die so unterschiedlichen Krankheitsverläufe.
Diese Covid-Patienten, das war ein Wimpernschlag und denen ging es schlechter. Das war so unbeherrschbar. Hinter jedem Zimmer bot sich ein anderer Verlauf. Und wie gesagt, es gab Patienten, mit denen hast du Mittag noch gescherzt, die dann abends völlig verfallen sind, eine schlechte Sättigung hatten, den nächsten Tag auf Intensiv verlegt werden mussten. Es gab keine Einheit.
Oft kamen Patienten, deren Angehörige auch infiziert und im Krankenhaus waren. Der Arzt Matthias Baldauf erzählt von einem Mann, dem es nach einer Corona-Infektion besser ging und dessen Mutter dann im Sterben lag.
Der Patient ist dann nach Hause gegangen, ist vorher nochmal zur Mutti, na, und war sich da aber schon sicher, dass sie das nicht überlebt. Und das sind dann halt so Schicksale, wo man das halt hautnah miterlebt, dass zu dem einzelnen Patienten noch ganz viel drumherum ist, auch Angehörige, die das beschäftigt.
Oft konnten Angehörige sich verabschieden, sagt Diana Prüter. Trotz der großen Anspannung.
Bei dem einen oder anderen Patienten haben wir die Angehörigen zu ihm gelassen. Wir haben gesagt, was soll jetzt hier passieren? Die Ehefrau, die 50 Jahre, 60 Jahre mit ihrem Mann verheiratet ist, oder Enkeltöchter, die ihre Oma die letzten Tage begleitet haben. Das Menschliche haben wir nicht aus dem Blick verloren, das muss ich sagen.
In Annaberg-Buchholz, eine Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt, arbeitet Jochen Knauer seit 24 Jahren als Bestatter. In einem Jugendstilhaus oben auf dem Berg sind seine Büroräume. Auf dem Tisch liegen Prospekte und ein kleines Fläschchen mit Desinfektionsmittel. Jochen Knauer hat vor Corona schon vieles gesehen. Im letzten Winter, sagt er, hat ihn diese plötzliche Explosion der Sterbefallzahlen dann trotzdem sehr betroffen gemacht.
Es war zum Teil so, die einen Angehörigen haben den Raum verlassen, wir sind hier durchgewischt, da standen die Nächsten schon wieder an der Tür mit einer ähnlichen Geschichte. Und so ging das Tag für Tag, Woche für Woche, ohne dass man sich so intensiv um die einzelnen Angehörigen kümmern konnte, wie man das im Normalfall macht.
Annette Rötig arbeitet als Krankenschwester im Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz. Als Ende des vergangenen Jahres die Infektionszahlen stiegen und sich die Covid-Stationen füllten, herrschte Ausnahmezustand, sagt sie.
Wir hatten alle so ein furchtbares Bedürfnis nach frischer Luft nach dem Dienst. Du rennst da wirklich 8-9 Stunden immer mit dieser FFP2-Maske Minimum rum und das schlaucht. Ja, und dann, wenn du rauskommst, hast du erstmal das Gefühl, du musst dir die Maske erstmal runterziehen und erstmal Luft holen.
Annette Rötig und ihr Team bekommen für ihre Arbeit viel Anerkennung. In den Medien, im eigenen Haus. An Weihnachten bringen auch Nicht-Betroffene Geschenke vorbei. Als Dank.
In dieser akuten Zeit habe ich mich mit einer Freundin getroffen, um spazieren zu gehen. Und da rief ihre Mutti an und die hat gesagt, ja, ich bin gerade mit der Annette unterwegs. Was, bist du verrückt? Sagte die Mutti. Du weißt doch genau, wo die arbeitet. Wie kannst du dich mit ihr treffen? Und da hast du zum einen diese große Anerkennung, aber ja nicht zu nahe kommen. Da dachte ich, boah, da war ich sprachlos.
Im Erzgebirgsklinikum starben im Winter weit über 100 Patienten an oder mit Corona. Eine große Belastung für alle, die beteiligt sind.
Wir sind es schon gewohnt, auch als Arzt Todesbescheinigungen auszustellen. Das gehört nun leider einmal auch zu diesem Beruf dazu,
sagt der Oberarzt und Leiter der Notaufnahme Mario Stumpfel.
Aber wenn sich die Formulare auf dem Schreibtisch am Morgen stapeln und auch das Pflegepersonal natürlich sehr betroffen ist, dass unter Umständen mehrere Patienten am gleichen Tag verstorben sind, dann ist das schon eine Ausnahmesituation, die dann auch psychisch belastend ist.
Nach all diesen Erfahrungen blickt der Oberarzt Mario Stumpfel mit Sorgen auf die kommenden Wochen. Die dritte Welle rollt an. Die Pandemie ist wieder auf dem Vormarsch, auch im Erzgebirge.
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auf einem hohen Ausgangsniveau auch hier im Landkreis sind, was die Infektionszahlen betrifft. Und wenn das in Kombination mit aggressiveren Virusmutationen und auch einer nachlassenden Sorgfalt der Bevölkerung, kann diese Konstellation drastische Folgen haben, sodass wir schon sehr, sehr besorgt sind, was die nächsten Wochen bringen werden.
Der Oberarzt Mario Stumpfel und seine Sorgen vor der dritten Corona-Welle.